Apfelsaft, Kirschen, Birnen, deutscher Wein werden nach diesem Frühling vermutlich teurer sein als sonst.
Und der Grund dafür ist schlechtes Timing.
Es war in den letzten Wochen ja zwischendurch noch mal so richtig kalt. Das war für uns vielleicht ungemütlich, aber für viele Obstbauern und Winzerinnen in Deutschland eine Katastrophe.
Denn die Blüten und die Triebe von Trauben, Äpfeln und Kirschen, die vertragen Frost nicht gut.
Und ohne Blüten keine Früchte, also keine Ernte.
Dummerweise hilft die Erderwärmung nicht gegen Frostschäden.
Wie es kommt, dass der Klimawandel Frostschäden verschlimmern kann und welche Folgen er sonst für Lebensmittelpreise hat, darum geht's jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger
und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir schauen ja jede Woche, wie wir nachhaltiger umgehen mit unserem Planeten.
Und was es sonst so Neues aus dem Bereich Natur und Klima gibt und welche Folgen der Klimawandel für uns hat.
Und auch wenn es im ersten Moment vielleicht so ein bisschen unlogisch klingt, zu den Folgen des Klimawandels können eben auch Frostschäden gehören.
Also das ist komplett Ausfall, ne?
Das ist Frédéric Fouré, ein Winzer mit hörbar französischen Wurzeln. Und der steht da sehr besorgt auf seinem Weinberg.
Ich habe oben auf dem Plateau nochmal 2 Hektar und ein davon ist komplett weg. Wenn wir Pech haben, dann müssen wir nächstes Jahr komplett neu pflanzen.
Also der Spätfrost Ende April hat bei Fouré so heftig zugeschlagen, dass es eben sein kann, dass nicht nur dieses Jahr ein Teil der Traubenernte ausfällt, sondern dass er komplett neue Weinreben kaufen muss. Fourés Weinberg, der liegt übrigens jetzt nicht an der Mosel oder am Rhein, sondern an der Elbe in Sachsen.
Ja, auch in Sachsen wird Wein angebaut, ne?
Und in dem Bundesland hat der Spätfrost besonders heftigen Schaden angerichtet. Zahlen dazu gibt's auch, nämlich vom Vorsitzenden des Sächsischen Weinbauverbands Felix Höselbart.
Wir gehen im Anbaugebiet Sachsen von einem Schaden von 70-100% aus und das auch wirklich flächendeckend. Also es sind eigentlich alle Lagen betroffen. Die Steillagen vielleicht ein kleines bisschen geringer, aber es gibt sonst keine Fläche, die nicht irgendwie einen Spätfrostschaden bekommen hat.
Nachtfrost hat nicht nur im Osten von Deutschland zugeschlagen, sondern auch unter anderem in Rheinhessen, in Baden-Württemberg und hat zum Teil schlimme Schäden angerichtet, und zwar auch im Obst- und Gemüseanbau.
Und du hast dir das Thema genauer angesehen. Ab wann ist Frost denn gefährlich? Also wenn es jetzt unter 0 Grad geht oder ab wann?
Also kritisch ist Kälte immer dann, wenn es so unter -2, 2,5 Grad kalt wird. Und es ist schon so, dass Obstbäuerinnen und Winzer da auch einige Tricks haben, um Frostschäden zu verhindern. Also da werden dann zum Teil nachts Fackeln und Kerzen aufgestellt, die Wärme abgeben. Oder man kann auch quasi das Gegenteil machen. Man besprüht Blüten mit Wassernebel und lässt die dann absichtlich vereisen.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, richtig. Ja, das sieht toll aus, aber das passiert jetzt nicht einfach so, das war wirklich Absicht jetzt, oder?
Ja, das nennt sich Frostschutzberegnung. Okay. Also wenn Wasser nämlich auf den Blüten zu Eis friert, dann gibt es da einen praktischen physikalischen Effekt beim Übergang von flüssigem Wasser zu festem Eis, weil dabei nämlich Wärme frei wird.
Okay, das habe ich jetzt noch nicht so wirklich gemerkt, dass beim Eismachen auch irgendwie Wärme rauskommt, oder?
Ja, nennt sich Kristallisationswärme.
Klar.
Und die reicht aus, um Blüten vor zu starker Kälte zu schützen. Es ist dann in den Blüten vielleicht trotzdem 0 Grad, aber eben nicht -2 Grad oder noch kälter. Mhm. Und tagsüber lässt man das Eis dann halt wieder auftauen und die Blüten haben im besten Fall die Gefahr überstanden.
Okay, aber das kommt dann wirklich im Zweifel auf jedes Zehntel Grad an,
ja,
für die Pflanzen. Ja, und wir haben es ja schon angedeutet, Probleme durch Frostschäden, die sind bei uns in Deutschland durch den Klimawandel tendenziell größer geworden. Aber wie kommt das? Also man könnte ja denken, durch den Klimawandel, da wird es ja eigentlich eher wärmer, da friert es doch bestimmt seltener.
Und das stimmt erstmal auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es nach dem, sagen wir mal, 10. April nachts nochmal kälter wird als -2 Grad, die ist heute nicht mehr so hoch wie noch in den 1960er, 70er oder 80er Jahren.
Und das ist ja eigentlich sehr praktisch für den Obst- und Gemüseanbau hier bei uns dann.
Aber der Klimawandel, der verändert parallel noch was. Der Trend der letzten Jahrzehnte ist, dass die Winter milder sind. Und das heißt, die Pflanzen fangen früher an zu wachsen und entsprechend blühen zum Beispiel auch die Obstbäume früher.
Ja, und zwar so viel früher, dass die Gefahr größer wird, dass die sensiblen Blüten und die Triebe noch Frost abkriegen.
Möp.
Ja.
Also der Deutsche Wetterdienst sammelt zu diesem Thema seit Jahrzehnten Daten und hat für Deutschland das mal ganz konkret durchgerechnet. Für alle Standorte, die so im Flachland oder im Hügelland liegen und nicht gerade oben auf irgendwelchen hohen Bergen. Und dabei kam folgender Vergleich raus, mal am Beispiel der Süßkirsche. In den 1960er bis 80er Jahren, da ging es mit der Kirschblüte im Schnitt am 26. April los. Die Wahrscheinlichkeit, dass es danach dann noch mal kälter als minus 2 Grad war, lag damals bei 19%.
Okay, 19%, dann heißt das, die Frostschäden bei Süßkirschen, die waren statistisch gesehen zumindest im Schnitt so einmal alle 5 Jahre ein Thema.
Genau. Mhm. Und jetzt kommt die Zahl für die Zeit danach, also für die Zeit 1990er bis heute. Da haben Süßkirschen im Schnitt 9 Tage früher angefangen zu blühen, nämlich am 17. April. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit für kritische Frostwerte lag dann bei 27%.
Das bedeutet, Frostschäden bei Süßkirschen, die sind dann im Schnitt einmal alle 4 Jahre ein Problem, also häufiger.
Genau. Wobei es da regionale Unterschiede gibt. Also der Deutsche Wetterdienst hat dazu auch Karten veröffentlicht. Und da kann man zum Beispiel für die Süßkirschen erkennen, im Westen und vor allem im Südwesten, da ist die Gefahr von Frostschäden raufgegangen. Im Osten, also zum Beispiel eben in Sachsen oder Brandenburg, da ist das Risiko für Frostschäden eigentlich kleiner geworden.
Ja, eigentlich. Aber wie dieses Jahr zeigt, das haben wir ja eben beim Winzer Frédéric Fauré an der Elbe gehört, passieren kann es auch dort trotzdem noch. Also ja, wie sind denn die Aussichten dann jetzt für die Zukunft? Also was sagt der Deutsche Wetterdienst dazu?
Also da sind die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst vorsichtig. Die warnen prinzipiell, dass Frostschäden uns wahrscheinlich auch im Klimawandel weiterhin Probleme machen werden, selbst wenn es ja noch wärmer werden wird.
An dieser Stelle wollen wir mal übers Geld reden, denn mehr Frostschäden durch den Klimawandel kosten Geld. Und das merken nicht nur die Landwirte, denen dann die Ernte wegbricht, sondern auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher merken das.
Denn wenn es viel weniger zu ernten gibt, dann heißt das für uns im Laden oft Obst, Gemüse, Säfte, Wein, die werden eher noch teurer als zuletzt eh schon.
Und wenn Waren teurer werden, dann heißt das, wir können für unser Geld weniger einkaufen, logisch. Und das ist nichts anderes als Inflation.
Und in diesem Fall gibt es dafür auch einen schicken Begriff, nämlich Climateflation, also nicht Inflation, sondern Climateflation, also wenn der Klimawandel Sachen teurer macht.
Climateflation, das ist unser zweites Thema jetzt. Wie groß ist dieser Effekt des Klimawandels auf Lebensmittelpreise? Anne, du hast dir das angesehen, dazu gibt es aktuelle Zahlen.
Ja, bevor wir uns die ansehen, ist noch eine Sache wichtig. Da geht es jetzt nicht nur um Frostschäden, sondern auch um die Folgen zum Beispiel von Unwettern, von Überflutungen, Hitzewellen und Dürren. Mhm. Solche extremen Ereignisse kommen ja im Klimawandel öfter vor und deswegen gibt es eben immer weniger zu ernten an vielen Stellen.
Das sieht man jetzt auch gerade in Spanien. Ne? Also da hat Dürre zu Ernteausfällen bei Oliven geführt. Ja, und das Olivenöl in den Supermärkten ist da einfach deutlich teurer als jetzt Anfang des Jahres noch.
Und all solche Beispiele und Effekte haben Fachleute mal versucht, weltweit zusammenzufassen. Und die haben hochgerechnet, was steigende Temperaturen und all die Folgen, die das so mit sich bringt auf der Erde, für finanzielle Folgen beim Lebensmitteleinkauf haben könnten. Und zwar so für die nahe Zukunft, für die Zeit bis 2035.
Also in den nächsten 11 Jahren so ungefähr. Aber ist das jetzt so einfach? Also Lebensmittelpreise, die hängen ja nicht nur daran, wie viel es zu ernten gibt. Lebensmittel, die werden ja an Börsen international gehandelt, da wird spekuliert, das beeinflusst die Preise auch. Da stelle ich mir das jetzt ziemlich schwierig vor, also den Effekt des Klimawandels jetzt von anderen Einflüssen zu trennen, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Bei dieser Abschätzung, da haben halt Wirtschaftsfachleute gerechnet und zwar nicht nur welche aus der Klimaecke, in diesem Fall nicht nur vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sondern da haben auch Fachleute mitgerechnet von der Europäischen Zentralbank, der EZB. Sprich, das sind Leute, die kennen sich damit aus, was alles Preise im Laden beeinflussen kann.
Okay, und was ist jetzt rausgekommen? Also wenn Lebensmittel teurer werden, was davon geht auf das Konto des Klimawandels?
Lass uns das mal praktisch quasi durchrechnen. Mhm. Stell dir vor, es gibt eine bestimmte Teuerungsrate bei Lebensmitteln von, sagen wir, 2%.
Ja, okay. Und bei der Inflationsrate, da vergleicht man ja immer mit den Preisen ein Jahr vorher. Also 2% Inflationsrate heißt, Lebensmittel in meinem Einkaufswagen, die kosten 2% mehr als im letzten Mai, also 102 Euro anstelle von 100 Euro.
Du machst da einen Großeinkauf, ne?
Dann mache ich einen Großeinkauf, ja.
Genau. Ja, okay. Und auf diesen Preis könnte der Klimawandel noch mal rund 3 Prozentpunkte draufschlagen. Das heißt, die Inflationsrate läge dann entsprechend bei 2 plus 3 gleich 5%.
Kann ich nachvollziehen, ja. Das macht dann schon 105 Euro für die Sachen im Einkaufswagen.
Richtig. Und diese rund 3 Prozentpunkte Climateflation, die könnten laut der neuen Studie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr obendrauf kommen. Okay. Und zwar zusätzlich zu allen anderen Gründen, die es so gibt dafür, dass Preise steigen.
Dafür gibt es ja auch so einige, ja. Und das ist jetzt aber eine weltweite Zahl, die du hier hast.
Genau, wobei es nicht alle Länder gleich heftig trifft. Die Fachleute haben ausgerechnet, dass die Lebensmittel vor allem da immer teurer und teurer werden, wo es eh schon heißer ist, also in Ländern in den Tropen. Und sie haben ausgerechnet, dass Preise vor allem jeweils in der heißen Jahreszeit stärker steigen.
Okay.
Und wenn wir gerade noch beim Thema Geld und Wirtschaft sind, Fachleute vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die haben eben nicht nur ausgerechnet, wie durch den Klimawandel Lebensmittel teurer werden könnten, sondern sie haben auch versucht, mal insgesamt abzuschätzen, wie stark sich der Klimawandel auf die Weltwirtschaft auswirkt. Da kam neulich eine neue Studie auch zu raus.
Will ich das wirklich wissen?
Ja, also kurz gesagt, die Schäden, die der Klimawandel in der Weltwirtschaft, also bei der Produktivität und der Infrastruktur und beim Einkommen verursacht, die sind schon echt groß und laut der Studie käme es im Vergleich billiger, mehr für den Klimaschutz zu tun.
Ja, das sollte ja mittlerweile bekannt sein, dass jetzt Handeln billiger ist. Aber die Studie, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das genauer nachlesen wollt. Eine frohe Botschaft gab es diese Woche von den G7-Staaten. Die haben sich nämlich darauf geeinigt, aus der Kohle auszusteigen bis 2035.
Dass sich so wichtige Industrienationen für so einen Schritt entscheiden, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und die USA, Kanada und Japan, das ist schon bemerkenswert oder sogar historisch, sagt zumindest der britische Energiestaatssekretär Andrew Bowie, der bei der Einigung dabei war.
This is, by the way, a historic agreement to have the G7 nations come around the table and send that signal to the world that we, the advanced economies of the world, are committing to phasing out coal by the early 2030s is quite incredible.
Die G7 gehen jetzt mit gutem Beispiel voran, meint Bowie. Dann gucken wir uns jetzt mal genauer an, welche Rolle Kohle heute eigentlich noch spielt, weltweit, aber auch in Deutschland. Und welche Zukunft die Kohle noch hat. Klaus, wie sieht das in Deutschland aus?
Ja, da habe ich mal was vorbereitet.
Ja, bitte.
Die Basics.
Kohle war in Deutschland mal sehr wichtig für die Industrie und um Häuser zu heizen. Es gab große Steinkohlezechen. Die haben vor ein paar Jahren aber alle geschlossen und mittlerweile gibt es in Häusern kaum noch Kohleheizungen. Kohle wird aber nach wie vor in großen Kraftwerken verbrannt, um Strom zu erzeugen. Dafür wird einerseits Steinkohle genutzt, die aus weit entfernten Ländern importiert wird. Andererseits wird auch Braunkohle verbrannt, die aus Abbaugebieten in Deutschland kommt. Zusammengenommen kam letztes Jahr rund ein Viertel des deutschen Stroms aus der Kohleverbrennung. Das soll nicht so bleiben. Spätestens 2038 ist Schluss damit, steht im Kohleausstiegsgesetz. Spätestens dann wird das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland stillgelegt, um Klima, Umwelt und Gesundheit zu schützen. Schon jetzt gehen Stück für Stück ältere Kraftwerke vom Netz.
Klaus, Ich habe aufgepasst.
Das ist gut.
Passen die Jahreszahlen zusammen? Also du sagst, spätestens 2038 ist Schluss mit Kohle in Deutschland. Aber die G7-Staaten, und da ist Deutschland ja mit dabei, haben sich auf 2035 geeinigt. Wie geht das zusammen?
Ja, also da muss man erstmal sagen, diese Einigung der G7-Staaten, die ist rechtlich nicht bindend. Also theoretisch müssten die Staaten sich gar nicht dran halten. Rein rechtlich könnte es also bis 2038 weitergehen in Deutschland mit der Kohle. Im Idealfall fürs Klima, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck aber, könnte der tatsächliche Kohleausstieg in Deutschland aber früher kommen, weil sich Strom aus Kohle einfach nicht mehr rechnen wird. Also allein schon durch den Emissionshandel wird Kohleverstromung immer teurer und deshalb könnte Kohle in ein paar Jahren aus dem Markt gedrängt werden.
Also so von ganz alleine quasi.
Genau.
Allerdings hängen gerade an der Braunkohle ja auch immer noch Arbeitsplätze und einige Regionen sind davon wirtschaftlich ziemlich abhängig.
Ja, das stimmt und deshalb gibt es ja Pläne, das langsam auslaufen zu lassen und da wird politisch auch einiges an Geld in die Hand genommen, um das aufzufangen und auch neue Arbeitsplätze zu schaffen, um diesen Umbau dann halt weg von der Kohle in diesen Regionen hinzubekommen. Ja, das ist schwierig. Das soll aber im Rheinischen Revier bis 2030 klappen und in der Lausitz und in Mitteldeutschland eben bis spätestens 2038. Dann ist zusammen mit der Verbrennung auch Schluss mit dem Abbau der Kohle.
Okay, also wir können sagen, in Deutschland hat Kohle keine große Zukunft mehr. Und wie sieht's weltweit aus? Also welche Entwicklungen gibt's da?
Ja, also die Steinkohle, die wir hier noch verbrennen, die kommt ja aus dem Ausland, aus Kolumbien etwa oder aus Südafrika und Indonesien. Und dort gibt es Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen beim Abbau. Ja, und da sieht's auch sonst nicht anders aus weltweit. Also aktuelle Zahlen der Internationalen Energieagentur zeigen, dass aktuell so viel Kohle verstromt wird wie noch nie zuvor. Also mehr als ein Drittel des Stroms, der weltweit produziert wird, der kommt aus dieser Kohleverbrennung.
Welche Länder setzen denn da immer noch so stark auf die Kohle? Also die G7-Staaten ja offenbar nicht mehr, wenn man der Einigung dazu glaubt.
Ja, genau. Also diese alten Industriestaaten, die sind unter anderem mit der Kohle reich geworden damals. Neben Deutschland haben zuletzt auch Japan und die USA noch stärker auf die Kohle gesetzt. Aber das wird weniger. Das geht zurück. Mittlerweile hat sich das verlagert. Die großen Kohlenationen heute, das sind China, Indien, Indonesien und weitere Schwellenländer, die haben einen stark wachsenden Energiebedarf und da werden auch immer noch neue Kohlekraftwerke gebaut. Allein in China wird zum Beispiel pro Jahr über 30 Mal mehr Kohle abgebaut als in Deutschland.
Ja, aber es ist natürlich auch ein Riesenland und in Deutschland wird ja auch nicht mehr so viel abgebaut, oder? Also keine Steinkohle und halt nur noch so ein Rest Braunkohle, oder?
Ja, also die Rolle von Deutschland, die darf man da auf keinen Fall unterschätzen. EU-weit liegt Deutschland nämlich an der Spitze. Hier wird immer noch am meisten Kohle abgebaut. Also noch mehr als in Polen übrigens. Das ist ja das Kohleland schlechthin, so in Europa. Zumindest denkt man das. Polen hat Braunkohle und Steinkohle. Also allein durch den Braunkohleabbau kommt Deutschland auf diesen EU-weiten Spitzenplatz, sage ich jetzt mal. Und wenn wir nur auf die Braunkohle gucken, dann liegt Deutschland auch weltweit vorn zusammen mit China.
Wow. Wobei, wichtig an der Stelle ist ja, Braunkohle ist deutlich schädlicher als Steinkohle, weil es sehr ineffektiv ist, die zu verbrennen. Also wenn man die gleiche Menge an Strom erzeugen will, dann entsteht im Vergleich bei der Verbrennung von Braunkohle viel mehr Kohlendioxid als Treibhausgas, als zum Beispiel bei Erdgas, wenn man daraus Strom erzeugt oder eben, wenn man das aus Steinkohle macht. Also man müsste aus Klimagründen eigentlich als erstes von der Braunkohle wegkommen.
Ja, das hat Deutschland schon mal nicht hinbekommen. Hier ist es ja als erstes die Steinkohle gewesen, die gestoppt worden ist, zumindest der Abbau. Vor allem, weil der so teuer war damals in diesen tiefen Gruben, wo die Steinkohle rausgeholt worden ist. Und Braunkohle ist wirklich ein deutscher Sonderweg, muss man sagen. Also weltweit gesehen ist das total unnormal, Braunkohle zu verfeuern. Da kommen nur 2% der Energie her.
Man könnte jetzt sagen, zum Glück fürs Klima. Aber 0% wären an der Stelle natürlich noch besser, um die Erderwärmung zu verlangsamen.
Ja klar, also die Frage ist, wie schnell das jetzt alles geht. Also Solar- und Windenergie, die sind heute schon um Längen kostengünstiger als Kohle. Und deshalb wird Kohle auch ein Auslaufmodell. Aber bis 2030 schon müssen die weltweiten Emissionen halbiert werden, damit die Folgen des Klimawandels noch erträglich bleiben. Und dafür reicht es auch nicht, nur aus der Kohle auszusteigen. Dafür, das zeigen Klimamodelle, müssen wir auch möglichst schnell raus aus Öl und Gas. Und die Klimaforschenden sagen, dass das die G7-Staaten auch ernsthaft angehen müssen. Und China und Indien und andere natürlich auch.
Was geht?
Heute schon an morgen denken. Das gilt beim Klimawandel, das gilt aber natürlich auch beim Muttertag.
Der ist jetzt zwar noch nicht direkt morgen, aber schon bald am 12. Mai. Und dann ist ja minimal, sag ich mal, ein Anruf fällig, wenn nicht vielleicht sogar noch krassere Sachen wie ein Besuch in der alten Heimat.
Ein Besuch.
Was machst du, Klaus?
Das kann ich jetzt nicht unbedingt verraten. Es könnte sein, dass meine Mutter zuhört.
So.
Es geht dir vermutlich ähnlich, oder?
Ja, könnte sein. Genau. Großes Supergeheimnis.
Supergeheimnis, wird nicht drüber geredet. Genau. Also wer sich zum Muttertag blicken lässt in der Heimat, der sollte vielleicht auch mal was in der Hand haben. Das ist so die allgemeine Meinung offenbar. Also ein Strauß Blumen vielleicht, Pralinchen oder Parfum vielleicht sogar. Das ist oft was, das aufwendig verpackt ist, zu aufwendig oft. Und im Falle
zu
von
viel Plastik, ja.
Ja, genau. Im Falle von Schnittblumen hat man ein zwar schön blühendes, aber in der Regel ziemlich pestizidbelastetes Etwas in der Hand, das in den Anbauländern vielleicht sogar noch dazu beigetragen hat, dass Menschenrechte verletzt wurden und dass übermäßig viel Energie und Wasser genutzt worden ist da, um die Blumen dann wachsen zu lassen.
Ja, schön, ne? Verschenkt man gerne. In was geht in dieser Rubrik, da soll es ja aber eigentlich darum gehen, wie es besser laufen kann. Also was gute Ideen sind für Klima oder Natur.
Ja, eben. Also bei Blumen geht nämlich sehr viel besser. Also wenn du jetzt Rosen kaufst, dann kommen die oft aus Afrika, tausende Kilometer entfernt. Tulpen werden auch oft in beheizten Gewächshäusern in den Niederlanden gezogen. Beides schlecht. Und dabei blühen jetzt um diese Zeit schon viele andere Blumen direkt bei uns. Also Pfingstrosen oder Wicken, weißer Flieder, Hortensien, Tränen des Herz oder Ranunkeln. Die können genauso schöne Blumensträuße ergeben. Und das ist vielleicht auch mal was anderes als diese ewigen Rosen oder Tulpen.
Die ich jetzt aber nicht unbedingt an der Kasse im Supermarkt stattfinde, oder? Es klingt spontan ein bisschen speziell. Worauf kann ich denn dann achten beim Blumenstraußkauf, wenn ich denn einen kaufen will?
Also auf Fairtrade-Siegel kann man sich da leider nicht immer verlassen, wenn es um die Ökobilanz geht. Mhm. Aber es gibt auch Alternativen. Es gibt zum Beispiel ein Label, das heißt Ich bin von hier. Da kann man nachfragen. Da sind die Blumen zumindest schon mal aus der Region. Wenn du Bioqualität bei Schnittblumen suchst, dann wird es aber oft noch schwerer. Das ist so ein ziemliches Nischenprodukt.
Und wenn ich das trotzdem will, wie käme ich da dran?
Da kannst du dir zum Beispiel die Seite der Slow Flower Bewegung mal ansehen. Die Betriebe, die bei Slow Flower mitmachen, die achten auf Nachhaltigkeit, also ohne Pestizide, ohne Torferde.
Oh, ganz wichtiger Punkt, ja.
Genau, und das Ganze ist auch noch regional und saisonal. Also das packen wir gerne in die Shownotes, könnt ihr mal gucken.
Das heißt, bei Slow Flower gibt es dann im Winter Trockenblumen?
Ja, genau so. Also okay. Unter anderem genau solche Sachen. Und wir müssen ein bisschen Abstand nehmen vom alles muss immer verfügbar sein Gedanken. Das hat eine der Gründerinnen der Slow Flowers Bewegung mal gesagt. Die Blumen, die werden auch nicht in Plastik eingewickelt, sondern einfach mit Bast zum Strauß gebunden. Am besten ist es, wenn du einen Blumenladen in der Nähe hast, dem du vertrauen kannst und wo du nachfragen kannst, woher die Blumen jetzt mal wirklich kommen.
Ja, oder revolutionär, es müssen ja auch nicht immer Blumensträuße sein. Also man könnte beim Muttertag ja auch zusammen einfach gemeinsam Zeit verbringen und Zeit verschenken. Also krass. Zum Beispiel so ein Spaziergang oder man macht ein leckeres Essen zusammen.
Oder ein Familienfoto
ja.
Vielleicht.
Mhm. Oder wenn es dann doch irgendwas mit Blumen sein soll. Wir haben hier neulich im letzten Herbst mal über Conservation Gardening gesprochen. Also man kann sich Blumensamen bestellen von bedrohten heimischen Arten, die man dann anpflanzen kann auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten.
Ja, ein ganzer Strauß voller Ideen, möchte ich mal sagen. Oh Gott. welche Blumen, um da mal weiterzumachen, hast du denn am Wegesrand gepflückt in dieser Folge? Also was hast du mitgenommen, Anne?
Die Frostberegnung, die fand ich faszinierend. Hm.
Die fand ich auch faszinierend. Die sieht ja auch toll aus und wenn es noch schützt, ist ja mega. Richtig.
Ja, genau. Also ich meine, wahrscheinlich hat es Grenzen. Wenn es dann irgendwann -5 und noch kälter wird, dann funktioniert es nicht mehr. Ja. Aber ja, was ist bei dir hängen geblieben?
Bei mir war es, glaube ich, die Climateflation. Das ist natürlich ein cooles Wort.
Und, ja, und das, tragischer Effekt, aber
leider
cooles Wort.
Ja, genau. Also Klimawandel und Geld hängt ja zusammen, klar. Dass das dann aber auch im Supermarkt sich bemerkbar macht, direkt, auch schon krass.
Ja. Und jetzt wird's magisch. Es wird nämlich Zeit für
deine Minute Natur.
Ah, ja. So klingt der Sommer, ne? Im Süden, die Zikaden zirpen. Friedlicher Nachmittag. Das ist toll.
Aber was, wenn es nicht nur so ein paar Zikaden sind, sondern Millionen, Millionen und Abermillionen? In den USA gibt es nämlich ein paar besondere Zikadenarten. Die kommen nur alle 13 Jahre bzw. alle 17 Jahre aus der Erde.
Dann aber alle auf einmal und dann krabbeln die überall. Und dabei machen die auch einen Monat lang ziemlichen Lärm, tierischen Lärm.
Die können so laut werden wie ein Düsenflugzeug.
Ach, so, mit ein bisschen Abstand geht's.
Diese Tonaufnahme, die haben wir von Gene Kritzky, das ist ein Professor aus Ohio, ein Experte für diese magischen Zikaden, die Magi-Zikader, wie die heißen. Und wenn die aus dem Boden kommen, dann ist das immer ein krasses Naturschauspiel. Aber diesen Mai passiert in den USA was, was noch mal besonderer ist und seit mehr als 200 Jahren nicht vorgekommen ist. Da krabbeln nämlich gleichzeitig eine 13-Jahres-Gruppe an periodischen Zikaden aus dem Boden und eine 17-Jahres-Truppe.
Da wird es also richtig voll und richtig laut. Und wenn ihr mehr über diese lauten Krabbler mit roten Augen erfahren wollt, die gerade schon in Illinois und Missouri und Arkansas aus der Erde kommen, hört mal rein in die aktuelle Folge von Wissenschaft im Brennpunkt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Klaus und Anne sagen tschüss.
Die Zikaden haben das Wort.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.